Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen OHN-Podcast. Ich bin der Christoph und heute haben wir eine kleine Spezialausgabe, denn dieser Podcast findet im Rahmen unserer Logistik-Themenreihe statt. Und ich freue mich dafür, Professor Dr. Christoph Tripp zu besuchen. Hallo Christoph, ich darf dich duzen.
Ja, sehr gerne, Christoph. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr.
Sehr gerne. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht, den ich trotz des immer etwas schwierigen Themas Logistik doch sehr kurzweilig fand. Freue mich, dass das wieder klappt. Wir wollen heute über leistungsfähige Logistiknetzwerke in Peakphasen sprechen, wollen über Kosten reden, Flexibilität, Resilienz, was müssen Händler beachten, etc. etc. Ein doch recht komplexes Thema, was wir versuchen, hier ein bisschen einzudampfen in, naja, unter einer Stunde. Christoph, wenn wir von Logistiknetzwerken hier sprechen, damit wir mal alle on the same page sind quasi, worüber genau reden wir da?
Ja, also ich versuch mal, du möchtest jetzt, oder fangen wir nochmal neu an. Ich vermute, du möchtest keine akademische Definition von mir haben, ne? Das
Nicht
wird wahrscheinlich
unbedingt
dem Rahmen nicht gerecht werden. Also ich würde es mal versuchen, so zu formulieren: Logistiknetzwerk sind letztendlich alle Ressourcen und Fähigkeiten, die ein Unternehmen benötigt, eben für die Kundenauftragsabwicklung. Und das können eben eigene Ressourcen sein, das können auch fremde Ressourcen sein. Sag mal, in vielen Unternehmen ist es dann vor allen Dingen, sag mal, Fläche, Lagerfläche, Technik und Personal, aber natürlich auch die externen Ressourcen von Logistikdienstleistern, ne? Wie zum Beispiel Fahrzeugkapazitäten oder auch Lagerkapazitäten. Also all das gehört irgendwo zu einem Logistiknetzwerk dazu.
Online-Händler brauchen das auf jeden Fall. Wie ist denn da die Ausgangssituation für die Online-Händler? Wie ist da zurzeit der Status quo?
Also ich würde vielleicht erstmal sagen, du hast es vorhin so schön in der Einleitung gesagt, dass es ein komplexes Thema ist und natürlich sehr wichtig ist. Also ich sage immer, wer sich in den letzten 3 Jahren nicht für Logistik interessiert hat, der wird das wahrscheinlich nie tun. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, in der man so viel auch auf hoher Ebene eben auch über Logistik und Supply Chain Management diskutiert hat. Und man, für Online-Händler war die Situation ja in den letzten Jahren sehr, sehr schwankend, ne? Nach der totalen Euphorie in der Corona-Zeit, wo viele eben doch sehr, sehr hohe Umsatzzuwächse gehabt haben, ist es halt jetzt genau das Gegenteil. Die aktuellen Zahlen jetzt ja auch für das erste Quartal 23 sind ja, ja doch schon enttäuschend schwach, ne? Der BEVH hat, glaube ich, ein Minus von 15% im Vergleich zum Vorjahresquartal jetzt festgestellt. Also wirklich signifikante Umsatzrückgänge, die wir gesehen haben, nach wie vor getrieben durch hohe Inflation, durch immer noch hohe Energiepreise. Letztendlich, was macht der Endkunde? Er versucht halt, auf alles, was irgendwie nice to have ist, zu verzichten, konzentriert sich auf die wesentlichen Dinge, also letztendlich eine immer noch anhaltende Konsum- und Kaufzurückhaltung. Und das darf man auch nicht vergessen, durch das Ende der Corona-Pandemie haben wir natürlich auch eine leichte Rückverlagerung in Teilen wieder gehabt in den Stationärhandel. Also das hat sozusagen mehrere Einflüsse. Heißt aber nicht, dass ich jetzt hier den Abgesang auf den Onlinehandel starte. Das, wenn man an die zukünftigen Generationen denkt, ist definitiv nicht der Fall, ja.
Das wollte ich gerade, du hast gerade Inflation, Energiepreise angesprochen, du hast ja die Corona-Krise angesprochen, das wollte ich gerade fragen, hat die denn jetzt auch immer noch Auswirkungen? Ich meine, jetzt wurde ja selbst in Deutschland offiziell die Pandemie für beendet erklärt, aber merkt man das noch oder hat die Inflation, der Krieg in der Ukraine, was uns halt alles gerade so belastet, hat das die so ein bisschen abgelöst?
Ja, ich denke, da kamen jetzt in den letzten Jahren ganz viele unterschiedliche Entwicklungen zusammen. Und ich meine, das war ja immer eine schöne Ausrede, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, dann war es wegen Corona. Ob man eine Pandemie politisch für beendet erklären kann, weiß ich auch nicht. Ich denke, wir merken das alle in unserem Umfeld, dass das nicht so ist, ja, dass es nach wie vor irgendwie schon auch Nachwirkungen hat. Ich glaube, vom Grundsatz her ist es schon so, dass es zu erwarten war, dass natürlich die Umsatzzuwächse extrem stark waren durch die Schließung im Handel. Und ich meine, da hat der Onlinehandel, muss man auch sagen, ist auch seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung gerecht geworden, ja, indem er wirklich in Teilen eben auch die Versorgung sichergestellt hat. Das geht mir in der öffentlichen Diskussion immer so ein bisschen ab. Man redet immer von tollen Umsatzzuwächsen, aber letztendlich war es ja auch eine Leistung, die dahinter steht, die alle Händler erbracht haben, eben mit einer sehr hohen Performance. Und das, was jetzt passiert, muss man natürlich auch wiederum sehen. Viele Käufer haben natürlich gerade bei größeren Anschaffungen auch, ich sag mal, ein Stück weit vorauseilend, sag mal, Dinge auch schon bestellt in der Corona-Zeit. Wenn ich jetzt alleine an Möbel beispielsweise denke, das sind ja keine Anschaffungen, die man irgendwo im Normalfall jedes Jahr wieder aufs Neue tätigt, die dann einfach eben auch vorgeholt worden sind und wo die Umsätze jetzt natürlich nach wie vor fehlen. Oder ein anderes Beispiel ist der ganze Foodhandel, ja, der ja immer noch in Deutschland eine relativ geringe Bedeutung online hat, der natürlich durch Corona gehypt worden ist und jetzt natürlich wieder so ein Stück, kann man sagen, so ein bisschen wieder so auf die Baseline zurückgeht und sich so ein Stück weit wieder normalisiert. Und da ist es auch klar, dass natürlich dann Spieler aus dem Markt verdrängt werden und ausscheiden. Also das sind eigentlich alles Entwicklungen, die man mit ein bisschen Vorausschau eben auch absehen konnte, ne? Dass das jetzt nicht so weitergeht. Also insofern sind es für mich jetzt eigentlich normale Entwicklungen, die jetzt im Moment stattfinden, wo der Markt sich ein Stück weit wieder neu ordnet. Und mein 2023 ist, glaube ich, bei allen Unternehmen das Jahr der Profitabilität und der Effizienz. Ne? Da stehen diese Themen erstmal im Vordergrund, und jetzt nicht, sage ich mal, das Jahr des außerordentlichen Wachstums. Ja.
Wir sind ja auch in einer Zeit, wo es Theo, also ob die Krisen jetzt vorbei sind, das wird sich zeigen. Viele merken, dass sie zumindest aktuell noch nicht vorbei sind, aber dass wir uns zumindest so auf so einen Normalzustand wieder so ein bisschen hinbewegen. Du hast schon von Schwankungen gesprochen und gehst davon aus, dass die Schwankungen im E-Commerce-Geschäft auch weiter zunehmen. Warum glaubst du das?
Naja, viele sagen ja dann immer, dieser Begriff New Normal, ne, das wird ja jetzt immer wieder, auch immer wieder betont. Also diese, sag ich mal, sehr kurzfristigen Schwankungen oder wir würden von Volatilitäten sprechen im Markt, dass die sozusagen der normale Normalzustand oder der neue Normalzustand eben auch sind. Meine Behauptung ist oder meine These würde ich so begründen, dass auf der einen Seite ja, wenn man auf den Onlinehandel schaut, im Vergleich jetzt zum Stationärhandel Bedarfsprognose ohnehin schon viel schwieriger ist, ja, weil natürlich der Onlinehandelsmarkt global präsent ist, damit auch eine globale Transparenz für Kunden bietet. Also im Prinzip mit einem Klick sind Preise und Leistungen weltweit schnell vergleichbar. Ja, und dann kommt natürlich dazu, dass irgendwo überall auf der Welt gerade in irgendeiner Form irgendeine Verkaufsaktion von irgendeinem Onlinehändler geplant wird, die der Kunde wahrnimmt, aber die man selber vielleicht als eigenes Unternehmen gar nicht so sieht. Und das führt natürlich zu unglaublichen ja, Schwankungen im Kundenabverkauf. Ja. Und der Kunde wird eben auch immer illoyaler. Und gerade im Onlinehandel ist eben das Thema Kundenbindung ein zentrales Element und ist extrem herausfordernd, ja, weil wir mit ein, zwei, drei Klicks uns den Artikel eben auch irgendwo anders bestellen können. Ja. Und dann kommt ein Punkt neben den globalen Verkaufsaktionen hinzu. Das treibt natürlich auch den internationalen E-Commerce, der ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen schleichend, aber dann doch stetig zugenommen hat, dass Endkunden, sei es über die großen Marktplätze, aber auch direkt eben bei ja, teilweise schnell aufstrebenden Unternehmen, vor allen Dingen aus Asien, wenn man so ein Beispiel Shein beispielsweise sieht, ja, zunehmend auch bestellen, ja. Und das führt natürlich zu einer unglaublichen Volatilität für jeden Händler, ne? Und der Frage, kann ich das, was ich da prognostiziert habe, eigentlich realistisch wirklich abverkaufen, ja? Oder bleibe ich auf meinen Beständen sitzen? Und ich glaube, das ist eigentlich der wesentliche Treiber und das hat in den letzten Jahren zugenommen und wird wahrscheinlich auch weiter zunehmen.
Das ist ganz spannend, dass du von Kundenbindung und so veränderter E-Commerce-Landschaft sprichst, weil ich mich damit gerade auch tatsächlich auseinandergesetzt habe. Ich habe jetzt gerade frischen Artikel online über Kundenbindungsprogramme, die halt immer wichtiger werden für jeden Händler, auch eben abgesehen von den großen hier Amazon Prime, Zalando Plus, was es da alles gibt. Und ich hatte im letzten Podcast, den ich mit dem Kollegen Micha gemacht habe, da haben wir über die Konsolidierung im Onlinehandel so ein bisschen gesprochen. Wenn man sich anguckt, wie sich das eben in der Corona-Krise jetzt entwickelt hat, wo ich das Gefühl habe, dass selbst große wie Zalando, wie eBay, die straucheln gerade, die überlegen gerade, wie sie mit der Situation umgehen können und für die Branche zumindest, was ich in Deutschland beobachte, finde ich, ist das gerade auch gar keine so schöne Situation, weil ich das Gefühl habe, dass sich immer mehr verknappt auf die wenigen Großen.
Ja, bin ich völlig bei dir. Es ist ja echt schwer, wirklich eine umfassende Marktübersicht zu haben im Online-Handel, weil wir einfach so viele unterschiedliche Spieler haben. Aber ich meine, die Zahlen sagen ja auch, dass die Marktkonzentration weiter zunimmt, ne? Also der Marktanteil der größten Spieler weiter zunimmt. Und man muss sich ja nur die Zahlen vor Augen führen, dass ja geschätzt ungefähr die Hälfte des Gesamtumsatzes irgendwie an Amazon hängt, sei es direkt oder über den Marketplace, ne? Da ist schon ein ganz großer Teil des Kuchens dann für die anderen auch weg. Also das ist definitiv so. Ja, aber Kundenbindung ist natürlich genau aus den genannten Gründen, was ich vorhin gesagt hatte, natürlich so wichtig. Also alle versuchen ja so eine Art Login zu schaffen. Ja, also wie schaffe ich es, dass der Kunde, ich sag mal bildlich gesprochen, in meinem Spinnennetz bleibt und wie schaffe ich es, ihm möglichst viele Argumente zu geben, dass er eben gerade nicht wechselt und nicht illoyal wird. Ja, und das kann natürlich, können die großen Companies natürlich über Cross-Selling-Angebote machen, über Streaming-Dienste und Musik und Sonstiges. Da ist dann schon wirklich viel Intelligenz von kleineren Händlern gefragt, wie man das wirklich schafft. Und ich glaube, nach wie vor am Ende ist es so, dass eben viele Händler ja dann doch sehr erfolgreich in der Nische sind. Ja, wir schauen uns auch immer die Hidden Champions an. Es gibt ja eine ganze Menge sehr spezialisierter, die wirklich vom Produkt kommen und vom Service kommen und die eben genau das bieten, was die Großen eben nicht bieten können und schaffen dadurch Kundenbindung. Und ich meine, wenn man sich so Beispiele anschaut, die finde ich, stehen meist auch wirklich, ja, fast vorbildlich für so Unternehmen. Wenn ich Rose Bikes mir anschaue, eben mit dem Fokus auf Fahrräder und wirklich einer extrem hohen Produktkompetenz und auch einem sehr, sehr ausgereiften Serviceangebot. Oder bei uns hier in der Nähe im erweiterten Kreis die Firma Thomann, ja, absoluter Spezialist in den Musikinstrumenten. Waren wir auch schon ein paar Mal vor Ort, wenn man sich das anschaut, was sie auch für einen Aufwand treiben, um wirklich echte Experten rund ums Produkt zu haben, ja. Und die bieten genau das, was die Plattformen eben nicht können. Und davon gibt es ja eine ganze Menge, 11 Teamsports und ja, auch im Bereich Garten und Deko. Da gibt es wirklich spezialisierte Anbieter, die ihr Heil eben, so wie man früher so in der BWL gelernt hat, ja, in der Portaschen Nische eben auch suchen und sich da extrem stark durch Produkt-Know-how und Service versuchen zu differenzieren. Und das ist natürlich der beste Login-Effekt. Ohne Kundenbindungsprogramm und Sonstiges. Damit kann ich mich natürlich weiter differenzieren. Und alle Händler, die, sag ich mal, eben ein austauschbares Sortiment anbieten, die sind natürlich besonders gefährdet, in diesem Wettbewerb gegen die Großen eben unterzugehen.
Kommen wir doch mal wieder zurück zur Logistik, weil wir gerade ein bisschen abschwiffen. Welche Konsequenzen bzw. Anforderungen ergeben sich denn aus dieser Situation, die wir eben gerade geschildert haben, für Online-Händler?
Also wir haben ja jetzt gerade, war ja so das Thema Login, ne? Das ist eher so Frontend, würde ich mal sagen. Ja, also wie agiere ich mit dem Kunden und wie versuche ich mich da zu differenzieren? Was halt wenig diskutiert ist, aber ich glaube, den viel größeren Hebel dann auch ausmacht, ist das ganze Thema Backend. Also was mache ich eigentlich im Backend? Und da sind zwei Themen relevant. Einmal das Thema Daten. Also tatsächlich Professionalisierung von Bedarfsprognosen, Bestandstransparenz, das sind natürlich, ich sag mal, wesentliche Hebel, die man heute auch KI-basiert nutzen muss. Ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Also man könnte, ja, gibt da so viele englische Schlagworte, aber so in Richtung End-to-End Data Analytics, ja. Also nicht nur zu wissen, was kauft der Kunde, wann kauft der, wo hat er geklickt, sondern tatsächlich auch zu wissen, was ist das für ein Kunde, in welcher Lebenssituation steckt er, welche Bedürfnisse könnte er denn haben, was kann ich eigentlich aus seinem bisherigen Kaufverhalten für zukünftige Bedarfe eben auch ableiten. Und in dem Zusammenhang würde ich die Brücke schlagen von Daten zur Logistik. Das ist für mich das zweite Thema im Backend. Wenn ich das natürlich besonders gut weiß und vorhersehen kann, dann ist das ein wichtiger Input für die Logistik, denn letztendlich hängt die Logistik an einer vernünftigen Bedarfsprognose, um dann eben auch entsprechend Beständevorhaltung sehr zielgerichtet zu betreiben. Und das ist letztendlich, ich sag mal, das Maß für das Handeln der logistischen Abwicklung. Ja, wenn ich das nicht weiß, wenn ich im Blindflug bin über meine Bedarfe, Bestände und Bestellungen über alle Kanäle, dann schiebe ich sozusagen, dann schmeiße ich der Logistik das alles vor die Füße und sage, macht ihr mal. Und ich glaube, das ist ein Fehler, der sehr häufig gemacht wird. Denn ich meine, Logistik muss natürlich skalierbar sein und flexibel sein, aber das kann sie natürlich nur sein, wenn sie tatsächlich in diesem gesamten Datenfluss und in diesem Datenschatz mit eingebunden ist. Und das findet dann sehr häufig nicht statt, sondern man macht das intern, vergibt die Logistik nach außen und wirft dann dem Dienstleister alles hin und sagt, also sorg du bitte mal für Skalierbarkeit und sorg du mal für Flexibilität und alles andere. Und wir rechnen dann leistungsbezogen ab und das war's dann. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also man muss das wirklich ganzheitlich betreiben. Und wirklich das Thema Daten und Datenmanagement nicht nur rein kundenseitig betrachten. Man muss eben überlegen, wie gewinne ich daraus wirklich gute Erkenntnisse für meine gesamte Logistikabwicklung oder für meinen gesamten Kundenauftragsprozess, und nicht nur dem Kunden gutes Angebot machen zu wollen, ja. Und ich glaube, da sitzen wahnsinnig viele Unternehmen auf unglaublichen Datenschätzen, wo ihnen eigentlich gar nicht bewusst ist, was man damit wirklich anfangen kann.
Es klingt natürlich auch erstmal sehr komplex. Also es ist nicht nachvollziehbar, dass eben viele das auch eher, naja, outsourcen wollen, wegschieben wollen. Ist es denn so? Es ist ja wahrscheinlich nicht so einfach machbar.
Na, also wenn ich über Datentransparenz entlang der Customer Journey spreche, ich glaube, ist ein Fehler immer, dass man denkt, das ist irgendwie ein Projekt oder so, ne, was ich jetzt mal mache. Also nach dem Motto, du kümmere dich jetzt mal drum. Das ist halt ein Prozess, ein fortwährender Prozess, irgendwie gefühlt eine never-ending Story. Ja, und wenn man jetzt so in die großen Unternehmen reinschaut, so ein Unternehmen beispielsweise wie Adidas, ja auch jetzt mit schwankenden Umsätzen in den letzten Jahren zu kämpfen hatten, die stellen halt vor allen Dingen im Bereich Data Analytics Leute ein. Ja, da ist Bedarf da und da suchen die auch Leute und denen ist auch bewusst, was das für eine Bedeutung hat für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens. Ja, also wenn man sich überlegt, in vielen Unternehmen sind Daten ja in ganz vielen Bereichen, in der Buchhaltung, im Controlling, im Vertrieb, in der Logistik. Die Frage ist halt, wie führt man das zusammen? Und ich bin schon der Meinung, dass man Data Analytics eben auch wirklich als internen Service Provider ansehen muss, als eine Stelle, bei der alles zusammenläuft und bei der sich im Prinzip alle Teile des Unternehmens entsprechende Auswertungen und Reports holen können, die dann wichtige Erkenntnisse liefern, eben um die richtige Strategie auch auszufüllen. Ne? Und das kann man, dazu gibt es mittlerweile unendlich viele Dienstleister, die einem auch helfen im Markt. Technologiepartnerschaften, alles das ist das, was man machen kann. Aber ich glaube, zentral ist erstmal, dass man auf der obersten Ebene den Wert und die Bedeutung der Daten ganzheitlich versteht und das Ganze dann auch im Organigramm entsprechend umsetzt und nicht Daten an unendlich vielen Stellen liegen lässt, sondern das irgendwo versucht, zentral zusammenzuführen. Und da erkenne ich selber auch aus Projekten heraus, in der Beratung extrem großen Handlungsbedarf, ja, nicht nur bei den klassischen Online-Händlern, aber auch bei Großhändlern, oder auch im stationären Einzelhandel. Und man muss ja immer noch, wenn ich das noch sagen darf, Christoph, entscheidend ist ja, der Online-Handel hat ja einen riesengroßen Vorteil gegenüber dem Stationärhandel, ja. Im Stationärhandel ist es unglaublich schwierig, tatsächlich Daten über den Kunden zu sammeln, weil er da unglaublich sensibel ist. Ich erinnere mich an Projekte, wo Stationärhändler mal versucht haben, Kameras an den Regalen aufzustellen, ja, um einfach das Entscheidungsverhalten des Kunden besser analysieren zu können. Und das ist wenn es dann dem Kunden bewusst ist, wird das sofort verneinen. Und wenn wir an der Kasse alleine unsere Postleitzahlregion nennen sollen, dann sagen viele schon nein, was geht sie das an? Wenn wir aber in den Onlinehandel reingehen, dann wissen wir eigentlich ganz genau, dass wir mit dem einen Klick im Prinzip dem Online-Händler die Möglichkeit geben, das, was ich da mache, im Detail zu tracken. Und also da sitzen wir auf einem riesen Datenschatz, den wir einfach noch nicht heben mehr.
Aber kann man denn, also wenn es jetzt um die Umsetzung geht, da mal konkret zu werden quasi, kann man denn in ein paar Punkten ganz einfach sagen, wie man das entsprechend umsetzen kann? Oder ist das quasi von Unternehmen zu Unternehmen eine wie immer individuelle Frage?
Also das wäre natürlich jetzt die einfachste Antwort, ne? Ich sage immer meinen Studierenden, wenn ihr gar nichts wisst und Zeit gewinnen wollt, dann sagt erstmal, das hängt davon ab. Ja,
Klassische
das
Juristenantwort.
ist eigentlich immer die beste Antwort, hat man Zeit zum Nachdenken. Also, wie gesagt, ich würde sagen, als erstes ist es natürlich ganz klar die Awareness im Management, ne? Die muss natürlich da sein. Das ist, glaube ich, das Erste. Das ist eher ein kulturelles Thema. Das Zweite ist tatsächlich Zentralisierung aller Daten im Unternehmen. Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Baustein, den man dann auch organisatorisch verankern muss. Ja. Und das Dritte ist eben, meines Erachtens, was dazu kommt, ist eben, dass man sich auch diesbezüglich öffnen soll, und nicht zu sehr immer nur an eigenen Lösungen rumdoktert, sondern es gibt tatsächlich auch standardisierte Lösungen im Markt. Jeder kennt wahrscheinlich Microsoft BI, aber es gibt viele, viele andere Provider, auch kleinere, die sozusagen bei den kleinen und mittelgroßen Online-Händlern auch eher so auf Augenhöhe sind, die vielleicht dann manchmal auch gute Partner sind. Also ich glaube, das sind die drei wesentlichen Bausteine, wie man so ein Thema angehen sollte.
Da gibt es ja nur, hast du vorhin schon angesprochen, im Prinzip, ich kann es entweder selber machen oder ich kann es outsourcen. Gucken wir mal beide Seiten an. Was sind denn Vor-, aber natürlich auch Nachteile, wenn ich es eben selber mache, also auf der Make-Seite, wie es der Profi sagt?
Ja, also da sind wir quasi wieder zurück in der Logistikabwicklung, sage ich mal, ne? Da stellt sich ja vor allen Dingen die Make-or-Buy-Frage. Also das ist wirklich eine spannende Entwicklung. Früher hat man ja immer gesagt, da wo ich meine Kernkompetenz sehe, das halte ich auch im eigenen, sozusagen halte ich in meinem eigenen Unternehmen. Und das, was nicht Kernkompetenz ist, ist quasi möglich zum Outsourcen. Das hat sich jetzt über die Zeit hinweg ein bisschen ausdifferenziert und auch verändert. Ich meine, jetzt gerade bei Händlern wissen wir, dass das natürlich alleine aus Kostengesichtspunkten die Logistik eigentlich Kernkompetenz sein muss. Ne? Weil wenn man es wirklich mal streng rechnet, dann liegen wir wahrscheinlich bei 15 bis 20, 25% Kostenanteil am Umsatz von Unternehmen, ja, was die Logistikkosten anbetrifft, wenn man Beständekosten mit reinrechnet und alles. Also alleine da müsste man schon sagen, ganz klar Kernkompetenz, ja. Und wir haben ja Unternehmen, Amazon beispielsweise, die haben noch einen höheren Logistikkostenanteil. Ne? Da ist dann jenseits von 30% sogar. Das heißt also, in der Konsequenz würde man dann sagen, muss ich unbedingt in der eigenen Hand halten. Das entspricht aber nicht der Realität. Ne? Die Realität ist anders. Die sagt dann sehr häufig, Logistik ist zwar wichtig für mich und vielleicht auch Kernkompetenz, aber ich gebe es trotzdem raus. Aus unterschiedlichen Gründen, weil ich mir Kosteneinsparungen erhoffe, weil ich mir mehr Flexibilität erhoffe und Skalierbarkeit, weil ich selber nicht investieren möchte, weil ich es vielleicht auch gar nicht kann, weil ich meine Ressourcen dazu nicht habe. Also ich suche einen professionellen Partner. Also es gibt eine ganze Menge an Argumenten, warum man das fremdvergibt. Es gibt aber auch eine Menge an Argumenten, warum man es im Unternehmen halten soll. Ja, und da sind wir wieder zurück zur Datenhoheit, Kundenhoheit. Das sind natürlich Argumente zu sagen, auch gerade im Moment für die großen Unternehmen, ich baue eigentlich mein eigenes Logistiknetzwerk Stück für Stück aus. Und das ist ja das, was man bei Walmart, Amazon und Co. eben sieht, dass die immer mehr investieren in die Steuerung und Vorhaltung des eigenen Netzwerks, weil sie sagen, ich will Datenhoheit haben, ich will den gesamten Prozess inklusive Kundenabgabe, Retournierung, Kundenservice in der eigenen Hand halten. Und vor allen Dingen, ich kann Innovationen in einem eigenen System schneller umsetzen, als wenn ich das mit fremden Partnern mache. Und dafür sind ja gerade die großen Unternehmen bekannt, dass sie viel ausprobieren eben auch. Ja? Und wenngleich man dann wieder sagen muss, auf der operativen Ebene nutzen sie auch fast alle durchweg wiederum Outsourcing-Partnerschaften mit Transportunternehmen oder mit Lagerunternehmen. Also es ist dann so ein Zwitter-Modell, wenn man so will. Sie sagen, es ist Kernkompetenz und es ist wichtig, und wir steuern das auch, aber das operative Doing, das geben wir dann sehr häufig eben auch an Partner, ne? Einfach um die Auslastungs- und Kostenrisiken zu reduzieren. Und das sieht man ja jetzt im Markt aktuell, jetzt sind die Mengen nicht da und jetzt versuchen die Großen, die ihre Netzwerke aufgebaut haben, versuchen gerade natürlich mit allen Mitteln Mengen in ihr Netzwerk zu bekommen. Es ist in den USA so, es ist in Deutschland so, dass man eben jetzt versucht, dann auch Unternehmen zu gewinnen und sagt, also ihr könnt hier unseren Lagerplatz nutzen, ja, und ihr könnt auch mit uns auch zustellen, selbst wenn ihr kein Partner unseres Unternehmens seid. Aber ne, das ist natürlich klar, die haben jetzt Kosten- und Auslastungsdruck und versuchen den natürlich zu lindern durch Mengen von außen. Aber es ist, um das vielleicht noch zu sagen, man kann nicht sagen, welche Entscheidung für welches Unternehmen richtig ist. Also da stimmt wirklich der Satz, das hängt davon ab, extrem gut, weil man das sehr, sehr individuell fürs eigene Unternehmen einfach auch bewerten muss. Und da kann man keine ganz klare Antwort geben, was denn jetzt besser wäre. Das muss man sich wirklich im Detail anschauen.
Es ist ja am Ende auch tatsächlich eine Kostenfrage, nicht nur für die Unternehmen, die es im Zweifel nehmen, sondern das hatten wir auch im Vorgespräch. Alles, was irgendwie Logistik-Services anbietet, gefühlt erhöht gerade die Preise. Das ist ja für Händler dann auch eine relativ, naja, eine relativ genaue Abwägung, ob ich es mache oder ob ich es nicht mache.
Ja klar, obwohl natürlich auf der einen Seite die Dienstleister erhöhen ihre Preise, und wenn man es in der eigenen Hand hat, dann wird man feststellen, die Kostensteigerungen sind natürlich auch enorm. Ja, also im Transportbereich hat man im letzten Jahr Kostensteigerungen von über 10%. Ja, also ich sag mal, Inflation plus Energiepreise schlägt da natürlich richtig durch. Das haben auch alle Unternehmen festgestellt, die es selber ausführen. Die Tarifvertragsparteien, man hat es jetzt gesehen bei der Post, was entstanden ist, sind natürlich auch sehr energisch und versuchen, sag mal, diese Spirale natürlich mitzugehen und die Chance jetzt zu nutzen. Wir haben höhere Mautpreise zum neuen Jahr. Die werden sich wahrscheinlich im nächsten Jahr nochmal wieder erhöhen. Befürchten wir sogar teilweise Mautsätze, die nochmal den Faktor mal zwei gehen. Also da stehen auch nochmal extreme Verteuerungen an. Ja. Das heißt aber im Umkehrschluss eher, dass man sehr, sehr genau darauf achten muss, wie man eben Effizienz hinbekommt in der Logistik. Ja. Also so Themen wie Auslastungsoptimierung, Flächenoptimierung, die gewinnen natürlich nochmal erheblich an Bedeutung im Vergleich zu der Situation, die wir eben vor 2, 3 Jahren gehabt haben. Ja. Also von daher, ja, bin ich voll bei dir. Und vielleicht noch ein Satz zum Thema Fulfillment, weil du das gerade angesprochen hast, Gebühren. Das haben wir ja jetzt bei allen Großen auch gesehen, dass sie ihre Fulfillment-Gebühren auch nochmal angehoben haben. Ja, das zeigt eben auch, dass da Kostensteigerungen da sind, die man natürlich irgendwie weiterreichen muss. Und da muss man unter Umständen eine Make-or-Buy-Entscheidung nochmal neu kalkulieren, ja, und nochmal genau überlegen. Meine Maßgabe ist auch immer in jedem Projekt, wo wir sowas mit begleiten, wenn ich, sage ich mal, einstellige Kostenreduzierung im Excel habe, ja, und sage, ich vergleiche Make-or-Buy und wir haben irgendwo eine Kostenreduktion, wenn ich es extern beschaffe, von 5, 6%, dann reicht das im Normalfall definitiv nicht aus, um alleine kostenbasiert so eine Entscheidung zu treffen. Ja, weil eine ganze Menge an Mehrkosten eben auch durch ein Outsourcing entstehen. Ja, ich muss den Partner koordinieren, ich muss es ausschreiben. Also ich habe Transaktionskosten, ja, die natürlich enorm steigen, wenn ich mit einem externen Partner zusammenarbeite. Und das muss ich letztendlich auch mit einkalkulieren, ne? Das sind aber oftmals Kosten, die man schwarz auf weiß nicht so greifen kann, wie Transportkosten, also Paketpreise, Quadratmeterpreise und Pickpreise, sondern die gehen dann immer so ein bisschen unter. Und deswegen sage ich, wenn man wirklich einen Vergleich macht, einen Kostenvergleich macht, dann muss da wirklich schon ein guter zweistelliger Prozentbetrag am Ende rauskommen, den ich als Einsparung sehe. Ansonsten sind solche Projekte also nur der Kosten wegen nicht die richtigen. Ja.
Am Ende sitze ich ja wahrscheinlich aber als kleinerer oder mittlerer Online-Händler ja sowieso am kürzeren Hebel. Also mir bleibt ja spätestens, wenn wir dann auf den letzten Schritt, wenn wir auf die Lieferung oder auf die letzte Meile kommen, da werden natürlich, das ist jetzt überspitzt, aber es wird sich nicht jeder kleine Online-Händler ein eigenes Logistikunternehmen quasi leisten, um es mal ein bisschen zu
Ja.
übertreiben. Also mal ganz es ist halt von vielen Faktoren abhängig, make or buy. Du hast jetzt schon einige genannt. Was für Faktoren sind das denn? Wo ich, also abgesehen von den Kosten zum Beispiel, die ich quasi mit einpreisen muss.
Also generell würde ich sagen, in der Logistik haben wir immer einen ganz wesentlichen Treiber und das sind natürlich Mengen. Ja, also Mengen-Größe ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Das heißt, ich brauche schon eine signifikante Menge, die ich dann auch an einen Dienstleister vergebe. Und damit meine ich jetzt nicht nur rein Paket. Paket macht sowieso keiner selbst. Ja, der Markt ist, glaube ich, zu mehr als 95% ein Outsourcing-Markt der großen Paketdienstleister, sondern meine ich eher im Fulfillment in der Lagerabwicklung. Auch da brauche ich natürlich eine signifikante Menge, also ein Stück und natürlich ein entsprechendes Umsatzvolumen, was dahinter steht. Ja? Sonst macht das auch für den Dienstleister keinen Sinn und keinen Spaß. Das Zweite ist, glaube ich, man muss sich gut überlegen, was man fremdvergeben kann. Sinnvoll sind natürlich immer solche Teile im Unternehmen, die man wirklich vom Restgeschäft auch gut trennen kann, ja, die sich prozessual gut trennen lassen vom Geschäft. Und klar, da bietet sich natürlich die Lagerabwicklung an, also die klassische Beschaffung oder die klassische Distribution plus die Retourenabwicklung, die auch sehr häufig fremdvergeben ist, weil man sie wirklich vom Kerngeschäft eben auch trennen kann. Also vielleicht sogar noch der Kundenservice, ja, sag mal, all die administrativen nachlaufenden Themen, die stehen natürlich dort immer im Fokus. Vielleicht noch ein Punkt, um eben Menge zu schaffen, wenn ich jetzt eben selber keine ausreichende Menge habe und da sehe ich noch keine wirkliche Initiative in Deutschland, wäre es natürlich schon auch mal interessant, dass sich Online-Händler noch mal stärker in ihrer Logistikabwicklung zusammenschließen. Ja, es gibt einen vielversprechenden Ansatz, den ich auch sehr genau beobachte in den USA von American Eagle Outfitters, die eben ein Logistikdienstleister aufgekauft haben, die Firma Quiet Logistics. Kann man auch mal googeln, wird man da sehr, sehr viel dazu finden. Und die versuchen jetzt eben für mittelgroße Bekleidungshändler in den USA ein Logistiknetzwerk aufzubauen, jenseits von den großen. Ja, und sagen eben, und den Spruch kennen wir schon seit 20 Jahren, aber sie versuchen es jetzt oder vielleicht sogar seit 30, sie versuchen es umzusetzen, ist eben die Idee, zu sagen, der Wettbewerb zwischen uns ist doch eigentlich ein Wettbewerb von Marken, ja, und von Markenstärke, aber wir konkurrieren doch nicht im Bereich der Logistik. Ja, also solche horizontalen Kooperationen, da sehe ich noch keinen Ansatz und das wäre tatsächlich also keinen signifikanten spürbaren Ansatz, ne? Vielleicht wird es das geben, aber nicht wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung. Ein Ansatz von kleineren und mittelgroßen Online-Händlern, sich sozusagen auch mal logistisch unabhängig zu machen von den ganz großen Playern, indem man eben wirklich versucht, vielleicht auch mit einem Logistikdienstleister oder mit einem Netzwerk an Logistikdienstleistern derartige Dienstleistungen für Deutschland und Europa eben auch zu entwickeln, ja, um einfach Unabhängigkeit zu haben. Da gehe ich natürlich ins Risiko, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, der potenzielle Win, der dahinter steht, der könnte relativ groß sein, ja. Einfach der Selbstgestaltung, aber man muss dann eben weg von diesem Konkurrenzdenken. Ich konkurriere in der Logistik miteinander, sondern ganz klar zu sagen, ich konkurriere doch in der Endwahrnehmung des Endkonsumenten auf die Marke. Das ist doch eigentlich entscheidend. Und nicht die Frage, wer hat jetzt die schönere und vielleicht auch bessere Lagerabwicklung. Ja, das interessiert den Endkunden eigentlich gar nicht. Und da würde ich mir auch ein bisschen mehr Kreativität wünschen und auch mehr Unabhängigkeit streben, eben gerade von kleineren und mittelgroßen Online-Händlern. Ja.
Das ist ein sehr spannendes Konzept eigentlich. Es halt, fragt sich, warum das in Deutschland bisher da keine merkbaren Bemühungen dahingehend gibt.
Ja, wie immer, bei Kooperationen ist natürlich das ein schwieriges Feld, weil natürlich jedes Unternehmen, das an so einer Kooperation beteiligt ist, sich immer die Frage stellt, was gewinne ich und was verliere ich? Ja, und vor allen Dingen, wer investiert? Das ist ja auch eine wichtige Frage. Also, die auch nicht jeder für sich positiv beantworten kann, ja, weil man die Finanzdecke jetzt gerade durchs letzte Jahr ist ja aber vermutlich bei den meisten Online-Händlern nicht gerade besonders komfortabel. Aber nochmal, auch so ein Modell muss ja nicht unbedingt so ausschauen, dass man das alles in eigener Kraft macht, sondern dass man sich eben vielleicht auch potenzielle Partner sucht. Und das wäre schon ein interessantes Geschäftsmodell auch, glaube ich, für Logistikdienstleister, das eben stärker zu fokussieren und wirklich so ein Netzwerk an Multi-User-Standorten in Deutschland, in Europa zu errichten, indem man dann eben eine Vielzahl unterschiedlicher Marken eben entsprechend einlagern, abwickeln kann. Und dann hätte man natürlich eben auch aufgrund der Größe, der Menge, die dahinter steht, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist eine wichtige Maßgröße eben auch für alles in der Logistik, hätte man natürlich auch eine entsprechende Bündelungskraft und Einkaufskraft, sowohl im Lager als auch im Paketbereich, die man eben ansonsten durch die Abhängigkeit zu den Großen eben überhaupt nicht hat. Ja. Ein letzter Punkt, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass sich die Unternehmen damit, glaube ich, überhaupt noch gar nicht beschäftigt haben, weil das Thema Bedeutung der Logistik eben bei vielen Online-Händlern nicht so ganz weit oben auf der Agenda steht, sondern eher so ein, ich sage es jetzt mal ganz boshaft, eher ein lästiges Thema ist, das man machen muss. Aber es ist natürlich nicht so sexy, wie über die Marke nachzudenken und Social-Media-Kanäle zu bespielen und das zu machen. Und ich glaube, da ganz oben steht natürlich, das ist ein Management-Thema auch wieder, steht überhaupt erstmal die Erkenntnis über die hohe Bedeutung eben der Performance meiner Logistikabwicklung und auch der Unabhängigkeit, die ich dann erreichen kann. Ne?
Ja, und
bei
vor
den
allem,
F bei steigenden FBA-Gebühren spielt es natürlich, könnte das nochmal eine noch mal größere Rolle spielen.
Ja, eben, und es wäre halt mal proaktiv, naja, etwas gegen diese ganze Marktmonopolisierung machen und nicht immer, also ich meine, wir leben alle darin und alle beschweren sich dann drüber, aber so richtig Ideen für Schritte, um das aufzubrechen, scheinen so ein bisschen zu fehlen. Und das ist ja eine Idee, die tatsächlich spannend klingt und machbar klingt und auch erfolgversprechend klingt.
Es gibt ganz viele Hürden. Also ohne ganz tief drüber nachgedacht zu haben, würden mir wahrscheinlich schon einige einfallen. Wie gesagt, vor allen Dingen der Kooperationsgedanke ist nicht so ganz einfach. Das kennen wir eigentlich aus allen Bereichen der Logistik. Wir haben ja auch eine Ausnahme im Wettbewerbsrecht, im Kartellrecht zu mittelständischen Kooperationen, die auch genutzt werden im Markt, also im Logistikmarkt, bei den Speditionskooperationen beispielsweise. Aber es ist natürlich nicht so ganz konfliktfrei, um es mal so zu sagen. Ja? Also wie immer wird dann meistens schon das Bärenfell verteilt, bevor der Bär erlegt ist. Und das sollte man nicht machen, sondern wirklich Schritt für Schritt denken. Und es ist sicher auch nichts, was man innerhalb von ganz kurzer Zeit realisieren kann. Wenn man sich dieses Beispiel AEO aus den USA anschaut, dann ist das wirklich schon auf ein paar Jahre angelegt und hängt natürlich davon ab, wie viel Partner gewinne ich, mit wie viel Menge. Das ist natürlich entscheidend. Also da wird der Händler plötzlich nicht nur zum Vertriebler in Richtung seiner Endkunden, sondern der muss jetzt plötzlich auch ja, Mitbewerber quasi akquirieren und gewinnen für diese Idee, was nicht so ganz einfach ist. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung.
Ja, genau. Wäre ja auch quasi eine andere Art von Logistiknetzwerk. Da ja, kommen wir dann definitiv wieder so ein bisschen zum Thema zurück. Zum Abschluss habe ich mir die überhaupt nicht schwierige, offene Frage, was würdest du Online-Händlern empfehlen, aufgeschrieben.
Wow.
Dann also hau da jetzt mal ein paar Punkte raus.
Also da versuche ich jetzt mal so ein bisschen was mitzunehmen aus auch aus meiner Beratungspraxis heraus, was ich dort immer wieder feststelle. Man versucht es mal so ein bisschen akademisch einzuordnen. Also ich glaube, das Erste, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Unternehmen, Händler, auch Online-Händler, haben natürlich irgendwie eine Art von Strategie. Die ist aber meistens eher geprägt von Vertriebs- und Umsatzzielen. Also ich möchte in den nächsten 5 Jahren, keine Ahnung, 5% pro Jahr an Marktanteilen hinzugewinnen. Ich möchte die Nummer sowieso im Markt für sowieso werden. Also das
Das
sieht
ist
man sehr
ganz
häufig.
nebenbei auch kein Online-Handelsexklusives Phänomen, ne?
Ganz klar. Wir reden ja nur über
Ja,
unsere Bubble
genau, jetzt
hier, ja, in der wir beide so stecken. Also das beobachtet man in ganz vielen Unternehmen. Das Problem ist dann, wenn man auf die Logistik kommt, und da versuche ich natürlich so ein bisschen auch Basisarbeit zu leisten, ist immer, dass man natürlich aus so einer übergeordneten Strategie dann auch Strategien entwickeln muss für die wesentlichen Kernprozesse im Unternehmen. Und das ist nun mal, sind eben auch die Logistiknetzwerke. Also ich brauche auch eine Logistikstrategie, die sich daraus ableitet. Also ganz konkret eben die Frage, wie gehe ich denn zukünftig mit meinen Ressourcen und Fähigkeiten im Bereich der Logistik um? Was brauche ich eigentlich? Und ich glaube, das Erste, was man immer machen muss, ist leider sich erstmal mit sich selbst beschäftigen und zu überlegen, wo stehe ich denn da eigentlich? Also was kann ich aber auch nicht? Was will ich aber auch nicht? Und was macht der Wettbewerb? und was fordert der Markt? Und ich glaube, das muss man tatsächlich zu Beginn erstmal machen, auch sehr kritisch machen. Da hilft tatsächlich wirklich auch sehr häufig ein Blick von außen, weil das alles ein bisschen unemotionaler gesehen wird, als wenn das aus dem Unternehmen heraus passiert. Ne? Das ist das Zweite. Und dann braucht man definitiv, da nutze ich jetzt mal die Basisarbeit von Amazon, man braucht so eine Art Flywheel oder Wheel of Growth fürs eigene Unternehmen. Oder vielleicht nochmal konkreter zu machen, man braucht ein Lieferserviceversprechen. Also was ist eigentlich das, was ich meinem Kunden liefere? Zustellung in einer bestimmten Zeit, Lieferservice-Optionen, Liefertermintreuequoten, was biete ich dem Kunden an? Ja, also er kriegt sein Paket zu 95% innerhalb von 2 Tagen. Verabredete Zeitfenster bekommt er zu 95 oder 98% eingehalten. Artikel werden in richtiger Art und Menge zu 98% ausgeliefert. Man muss wirklich definieren vom Markt und vom Kunden, was kann ich eigentlich und was will ich dem Kunden versprechen? Und dann kann ich mir quasi als vierten Punkt überlegen, auf Basis dieses Lieferservice-Versprechens, wie setze ich das jetzt um? Mache ich das selber? Muss ich in bestimmten Bereichen investieren? Muss ich in Automatisierung investieren? Suche ich mir einen Partner? Muss ich meine Mitarbeiter qualifizieren? Brauche ich mehr Data Excellence? Muss ich einen weiteren Lagerstandort haben? Oder. Daraus entsteht im Normalfall halt ein Maßnahmenplan, eben über die nächsten 2, 3, 4 Jahre, in dem man dann genau definiert, was man denn tatsächlich machen muss. Und deswegen sage ich, das sind für mich eigentlich die vier echten Schritte, die man immer braucht. Und extremst ist eben wirklich das Strategiedefizit, das wir in sehr, sehr vielen Unternehmen eben haben und das auch wiederum Management-Thema ist. Das muss eigentlich als erstes kommen, ja, weil daraus kann ich dann vernünftige Strategien ableiten. Wenn ich natürlich dann auch wirklich nochmal versuche, ein bisschen einen Blick von außen zu haben und nicht nur inside the box denke, dann glaube ich, kann das eben auch erfolgreich sein. Und dann kommen vielleicht auch gute Ideen raus, ne, wie jetzt die wir gerade im Gespräch quasi entwickelt haben, sag mal, die Idee eben von Multi-User-Lägern und einem wie auch immer gearteten Netzwerk, was man da entwickeln könnte. Also ich glaube, das sind einfach Dinge, mit denen muss man sich intensiver beschäftigen. Ne? Und viele Unternehmen hören auf der oberen Appellebene auf, was denn zu erreichen ist oder was man erreichen möchte. Aber man geht nicht ins Detail rein und sagt, was bedeutet das jetzt für die Marketingstrategie, für die Logistikstrategie, für die HR-Strategie, für die Data-Strategie und so weiter.
Also wir lernen, setzt euch mit eurer Logistik auseinander, auch wenn es lästig ist. Aber es ist wichtig, gerade für Online-Händler ist es halt eins der essentiellen Themen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Christoph, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auf jeden Fall in den letzten 35, 40 Minuten um einiges klüger geworden. Und ich werde mir als nächstes größtes Thema auf jeden Fall mal solche Zusammenschlüsse, Logistikzusammenschlüsse anschauen, mal gucken, was es da in Deutschland gibt oder was es da in Deutschland geben könnte. Das war der OAN-Podcast für diese Woche, dieses Mal im Rahmen unserer Logistik-Themenreihe. Ich danke Christoph Tripp.
Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank, Christoph.
Immer wieder gerne. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, kommentiert, das hilft uns und bis bald. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.